ARD. Herzlich willkommen. Ich bin Tobias Barth und darf Ihnen heute in einer Übernahme vom Deutschlandfunk die jüngste Arbeit des renommierten Feature-Autors Tom Schimek präsentieren. Schimek begibt sich mit dem Mikrofon auf die Suche nach Mannsbildern. Und zwar in Magdeburg. Das männliche Geschlecht, so die weit verbreitete Diagnose, gilt heute als übernervös und schnell gekränkt, als von Komplexität überfordert und tendenziell gewalttätig. Und tatsächlich, zunehmend wird die Welt wieder von sich selbst so nennenden echten Männern regiert. Und auch in Magdeburg schicken sie sich an, die Herrschaft an sich zu reißen. Das führt zu einer wilden Begeisterung bei ihren Anbetern und zu wachsendem Entsetzen beim aufgeklärten Teil der Menschheit. Inmitten der Kulturkämpfe, inmitten auch der Krise der Männlichkeit, wie geht es den Männern heute wirklich? Wie in der Hauptstadt eines ostdeutschen Bundeslandes, das in diesem Jahr politisch im Zentrum des Landes steht? Viel Freude beim Hören und Mitdenken in der kommenden Stunde.
Nee, falsche Richtung. Grundschule am Kannenstieg, Magdeburg, Montag, kurz vor eins. Ein paar Jungs sausen die Treppe hinab. Schulsozialarbeiterin Luise Pillinger und ein Kollege treffen sich im Flur. Also, ich bin durch, sagt er. Ich auch, sagt sie.
Der macht mich so fertig.
Frau Pillinger hat noch eine extra Stunde Schwertkampf für Jungs. Kaugummi, bitte nein. Wer sitzt wo? Neun Jungs nehmen auf Matten in der Mitte des Klassenzimmers Platz, 9 oder 10 Jahre alt. Aus der 4C. C, das steht für cool, sagen sie.
Kurz zu heute. Ich hatte heute einen sehr aufregenden Tag. Das war sehr viel los. Wie war es denn für dich?
Ich hatte Training, Seeräuber geschafft.
Sie sollen erzählen, was sie gerade bewegt, was gut lief und was schlecht. Als Schwerter dienen Poolnudeln, Wassernudeln, diese langen bunten Stäbe aus Polyethylenschaum.
Also Kopfmittellinie ist verboten, das wisst ihr.
Noch einmal die Regeln. Begrüßung mit Verneigung und Respekt. Nicht auf den Kopf oder in die Mitte des Körpers schlagen. Mit dem Gong geht's los. Wer die Poolnudel hebt, signalisiert Stopp. Nach dem Schlussgong würdevolle Verabschiedung. Dann Matten weg, antreten zum Kampf, zu zweit. Mal die Ventile aufdrehen, Aggressionen raus, kontrolliert.
Männlichkeit ist mutig.
Männer sind stark.
Manche haben solche Muskeln.
Und die trauen sich alles zu machen.
Na, nicht von
außer die Luse.
Was? Wie soll ich das erklären? Ich weiß nicht, wie man das erklären soll.
Und das war's.
Sie messen sich, sie testen sich, brutal und zärtlich. Einmal liegen 6 Jungs aufeinander. Manchmal wird es für Sekunden fast still.
Ich sehe ganz viel Kraft in den Jungs, ganz viel auch Blitzen in den Augen und Körperspannung. Bereit zum Loslegen. Sie zurückzuhalten, sie zu zügeln, nein, jetzt noch nicht, nein, jetzt noch nicht. Das ist wie so ein Rennpferd, was an der Startlinie steht und losrennen möchte.
Frau Pillinger schlägt den Gong. Sie hat gute Nerven. Männer in Magdeburg. Stichproben zur maskulinen Lage. Von Tom Schimek.
Ja, einen schönen guten Morgen aus Magdeburg.
Ich diskutiere nicht mit Frauen bis zum Letzten.
Ich hab mich lieb. Ich werde nicht wütend.
Es war eine Entwurzelung da, ja?
Wenn wir die Männer fragen, was kennen sie denn für Gefühle, dann kommt, na gut und schlecht.
Und so ein Blödsinn wird's unter uns nicht mehr geben.
Ein klassisches Magdeburger Sprichwort ist, der Magdeburger ist grob und er meint's auch so.
Warum Männer? Weil mich das Mannsein schon immer beschäftigt hat, als Sohn, als Vater, jetzt Großvater. Da war schon sehr früh diese Ahnung, dass wir Männer im Umbruch sind, in einer Art historischen Transformation stecken, weil sich unser Patriarchengehabe ad absurdum geführt hat, nur noch skurril wirkt. Ein suchendes Geschlecht, das in einem Zwischenstadium lebt und damit oft verdammt schlecht klarkommt. Dazu die Rückschläge der letzten Zeit. Männer, laut und grell, sich aufblähend und aufbäumend wie das letzte Aufgebot. Kleine Mini-Machos überall. Die neuen Super-Ego-Autokraten, die sich übertrumpfen in den Disziplinen Hass, Brutalität, Obszönität. Die Stars der Manosphäre, die den Jungen den Weg zu mehr Muskeln und Bitcoins weisen. Wo stehen wir? Es ist ein Versuch.
Martin, 23.
Martin studiert in Magdeburg auf Lehramt, Mathe und Ethik.
Ja, man tut, was man kann.
Zugezogen aus einer Kleinstadt, liberale Erziehung.
Ich hätte auch mit Puppen spielen dürfen und ich hätte genau das Gleiche machen dürfen wie meine Schwester.
Wir Männer waren schon mal weiter, sagt Martin.
Und ich verstehe auch nicht, wo bei vielen dieser Drang daherkommt, dieses klassische Männerbild wieder neu zu bedienen. Wir müssen nicht mehr jagen, man kann sich eigentlich seine Rolle in der Gesellschaft halbwegs aussuchen. Und ich fand, wir hatten eigentlich ein paar gute Schritte nach vorne gemacht. Das finde ich natürlich auch kurios, dass da eben so eine Hypermännlichkeit wieder entstehen soll.
Da holla die Waldfee.
Ja, aber sowas von. Bis jetzt war eine 11-0 angegeben hier bei Kevin Zeidler, macht hier eine 10,18. Damit eine persönliche Bestzeit, fast eine Sekunde schneller.
Drag Racing auf dem kleinen Flughafen am Südrand von Magdeburg. Getunte Autos und Motorräder überall, Wurst- und Bierstände. Viele Menschen, nicht nur, aber vorwiegend Männer. Für ein paar Sekunden rasender Fahrt schrauben sie das ganze Jahr. Für eine Viertelmeile, 402,34 Meter.
Muss man das hinterher wieder abmachen?
Nee. Kann man auch nicht.
Vor dem Start lassen sie die Reifen auf dem klebrigen Asphalt einmal so richtig durchdrehen, auf das sich Gummi und Gummi vermählen. Beißender Qualm, es stinkt bestialisch. Bis zum Maximum gehen, das soll männlich sein.
Du hast einen Tunnel. Ja? Alles, was nebendran ist, blendest du aus, guckst einfach nur nach vorne und dann Abfahrt.
Ronny, Fahrer, ist das männlich?
Mehr als das. Das muss man einfach mal erlebt haben. Das kann man sich so nicht vorstellen. Adrenalin pur.
Was passiert in diesen 8 Sekunden?
Gar nichts. Gar nichts. Der Kopf ist einfach frei. Ist wirklich frei.
Am Start Peter, der misst hier die Sekunden. Ist das männlich?
Ich denke schon. Ja, was heißt, ja, so kannst du eigentlich nicht sagen. Wir haben auch so viel Frauenpower dabei. Die Mädels ziehen das genauso gut durch wie die Jungs. Manchmal gerade Reaktionszeiten und Ähnliches sogar noch weit besser. Da sind die Jungs dann ein bisschen nervöser in manchen Rubriken und Momenten und die Mädels dann doch noch ein bisschen konzentrierter. Also.
Okay, hier ist alles gestoppt, bis zu Darks Go.
Hab viel Unfug gemacht. Viel.
Hinten bei den Wohnmobilen steht Sascha. Graue Shorts, kleines Bäuchlein, Schultheißknolle in der Pranke. Motorradschrauber seit der Pubertät.
Ich habe keine Angst auf diesem Ding.
Früher, sagt er, war da dieser Ehrgeiz, es hinzukriegen, sich zu beweisen. Ist das männlich?
Nö, nee, kann jeder. Auch jede.
Sascha hat ein ganz anderes Problem. Er hat keine Lust mehr.
Ich bin ein alter Sack. Ich bin zu alt für die Scheiße. Ich mag das nicht mehr. Ich mag auch kein Motorradfahren mehr auf der Straße.
Was ist denn hier nur mit Siegerehrung, verdammte Axt? Komm doch schon.
Bei Sonnenuntergang wirken sie alle selig erschöpft.
Ja, was chaotisch begann und toll war, kann ja auch chaotisch enden. Das ist ja überhaupt nicht tragisch.
Und warum eigentlich Magdeburg? Weil ich einen Ort brauchte, der mir unbekannt war, um unbefangener hinschauen zu können. Also Magdeburg an der Elbe, Hauptstadt von Sachsen-Anhalt, knapp 250.000 Einwohner. Dass die Stadt im Osten liegt, bietet ein paar extra Facetten. Der allgegenwärtige Rechtsruck und diese Entwurzelung, von der jetzt alle reden, die sind hier noch ein bisschen präsenter. Magdeburg, die Otto-Stadt. Ein launiges Video im Museum zeigt, wie hier zu Zeiten von Otto dem I. vor über 1000 Jahren Pferde schnaubten und Pfeile flogen. Kaiser Otto, sagen Historiker, war ein Mannsbild von stattlichem Aussehen, stark behaart an der Brust wie ein Löwe. Ein Kerl von Gottes Gnaden, der sich Land und Schätze nahm bis hinter Rom. Im Sommer 2025 wurden bei der Sanierung seines Sarkophags Knochen gefunden und auch ein Schädel. Ottos Gesicht soll nun rekonstruiert werden.
Moin, ich bin der Kai, komme aus Magdeburg-Rotensee.
Was nervt mich als Mann?
Naja, dass von einem Mann immer so Stärke verlangt wird, zum Beispiel. Mann darf nicht schwach sein, Mann darf nicht dünn sein, Mann darf aber auch nicht dick sein. Ja, das nervt einen. Naja, das kriegt man ja auch so mit in den sozialen Medien. TikTok, Instagram, Snapchat, ja.
Kai, 19, lernt Kfz-Mechaniker. Wie viel PS hat dein Auto?
Ja, 170. Also könnten auch mehr sein. Und es ist halt schon scheiße, seine Gefühle nicht zeigen zu dürfen quasi. Man lernt das ja als Kind aus Filmen und Serien und so weiter. Ja, und dementsprechend mache ich das auch nicht. Bis heute nicht, ne. Eigentlich würde ich gerne, ja.
Seine Erfahrung besser nicht.
Naja, weil manchmal, wenn ich irgendwem erzählt habe, wie es mir ging oder so, hat es den halt nicht wirklich gejuckt, ja.
Ist da keiner, mit dem du sprechen kannst?
Naja, doch schon, aber ich mach's halt nicht, ja.
Endhaltestelle Klinikum Olfenstedt. Die Linie 5 dreht hier eine Schleife, fährt zurück nach Krakau. Die Straßenbahnfahrerin stellt ihren Kaffeebecher ab, ruckelt sich zurecht, setzt ihre Bahn in Bewegung. Vor mir das große Krankenhaus. Rechts einen Felsstein, davor eine Kerze und welke Blumen. Auf dem Stein eine Kupferplatte. Nichts und niemand wird vergessen. Frank Böttcher, geboren am 16.11.1979, ermordet am 8.2.1997.
Jetzt bin ich da, jetzt reden wir.
Ein Mahnmal für politische Gewalt.
Sie können Ihre Fragen stellen.
David Begrich vom Verein Miteinander kommt heran, ein gefragter Deuter Magdeburgs. Er kennt die rechtsextreme Szene, auch aus eigenem Erleben. Wie war das 1997?
Das war eine Zeit, in der der alte Staat nicht mehr und der neue noch nicht da war. Und diese Zeit war wirklich auch eine gewalttätige Zeit. Und es war eine Zeit, in der Jugendliche und junge Erwachsene auch in starkem Maße sich selbst überlassen waren, weil die Eltern so derartig damit beschäftigt waren, in diesem neuen politischen System zurechtzukommen, Umschulung und Arbeitslosigkeit und Wegzug, ja, nein, vielleicht.
Frank Böttcher, 17 Jahre alt, war am Mittag des 7. Februar 97 ein kleines Malheur passiert. Seine Hausratte Speedy hatte ihm in die Hand gebissen. Weil die Wunde nicht gut aussah, fuhr er nachts mit der Straßenbahn ins Krankenhaus, kam gegen 2.45 Uhr in die Notfallambulanz. Drei Glatzen, berichtete er einer Krankenschwester, hätten ihn in der Straßenbahn angepöbelt und als Zecke beschimpft. Gegen 3.30 Uhr verließ er das Krankenhaus. Gegen 4 Uhr früh fand ein Passant ihn in einer Blutlache an der Haltestelle. Er hatte 7 Stichwunden und einen Schädelbasisbruch. Frank Böttcher starb gegen 5.30 Uhr auf der Intensivstation. David Begrich arbeitete nebenbei als Streetworker hier. Wir mussten nach einem Ausdruck für all die Gefühle suchen, sagt er.
Und das oberste Ziel war, dass die Antwort auf Gewalt nicht auch Gewalt ist.
Es gab eine Mahnwache hier an der Haltestelle. Viele Kerzen, viele Gespräche.
Es dauerte keine 14 Tage, da gab es 3 weitere Überfälle von Neonazis auf Punks und alternative Jugendliche.
Das bekannte Muster des Verschweigens, Verharmlosens, Verdrängens rechter Gewalt setzte ein. Verantwortliche, die Strukturen leugnen, das Reduzieren auf Einzeltäter. Immerhin meldete die Polizei am Tag der Beerdigung von Frank Böttcher eine Festnahme. Der Polizeipräsident.
Der 17-Jährige ist ein Einzelgänger, der unbeherrscht handelt und unkontrolliert überreagiert.
Der Oberstaatsanwalt.
Der Haftbefehl lautet jedenfalls auf Totschlag.
Der Täter wurde zu 7 Jahren Jugendhaft verurteilt, die Gedenktafel wiederholt beschmiert und gestohlen.
Ein wesentlicher Unterschied ist, dass wir es inzwischen mit einer Normalisierung von Rechtsextremismus zu tun haben, die wir uns damals nicht vorstellen konnten. Also wir hatten damals Neonazis, gar keine Frage, die waren auch gewalttätig, aber die waren auf eine gewisse Art und Weise gesellschaftlich auch isoliert oder markiert. Und wenn wir uns jetzt hier die Gefilde in Sachsen-Anhalt angucken, dann haben wir es ja doch mit einem Prozess der Normalisierung zu tun. Also wir haben eine Partei, die sitzt mit 20,4% im Landtag. Ihr werden auch noch mehr Prozente vorhergesagt, also sozusagen das Doppelte. Und das prägt natürlich das gesellschaftliche Klima.
Tabus werden geschleift, die Grenzen des Sagbaren verschieben sich nach rechts.
Man könnte sagen, es ist hemmungsloser geworden.
Worten folgen Taten. Kurz die Daten. Die Zahl rechtsextremistischer Straf- und Gewalttaten stieg 2024 laut Verfassungsschutz in Deutschland um 47,4%. auf 37.835. Die Opferberatungsstellen dokumentierten 2024 in Sachsen-Anhalt 281 rechte, rassistische, antisemitische und queerfeindliche Angriffe mit 414 direkt Betroffenen.
Ich beobachte in der Gesellschaft eine Rücksichtslosigkeit oder man könnte auch sagen eine Empathielosigkeit. Und zwar vor allem gegenüber Menschen, die schwächer sind.
Das ist meine Stadt, scheiß auf deine Stadt, das ist einfach Fakt. Das ist meine Stadt, scheiß auf deine Stadt, das ist einfach Fakt.
Wir wollen kein Deutschland, das zum großen Teil aus Wettläden, Barbershops, Shisha-Bars, Dönerläden, Spätshops, Willkommenszentren, Moscheen oder Integrationslotsen und Migrationsbeauftragten besteht.
Gegenüber von Ottos Dom steht der Landtag von Sachsen-Anhalt. Oliver Kirchner, Chef der AfD-Fraktion, steht am Pult, um einmal mehr illegale Masseneinwanderung zu beklagen.
Als Kompott werden weiterhin Afghanen eingeflogen.
Seine Lösung, alle Macht der AfD.
Ganz schlicht und ganz einfach. Sie müssen weg und wir müssen dahin, wo Sie sind. Das ist die Lösung für das Problem.
Das ist meine Stadt, scheiß auf deine Stadt, das ist einfach Fakt.
Im Herbst 2025 stand die Partei in Umfragen bei 40%.
Unser Steuergeld in die Ukraine zu schicken, uns fehlt es, das ist die Konsequenz daraus und deswegen unser Geld für unser Land.
Hier ist ganz klar eine Alleinregierung. Ich möchte keine Kompromisse machen.
1000 Messerdelikte im Jahr 2024.
Oft scheinen die AfD-Vertreter eher in ihre Smartphones als zum Plenum zu sprechen. Kurze Clips landen subito auf Facebook, Instagram, TikTok. Wenn Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, 34, die nächste Abschiebeoffensive verkündet, fliegen ihm im Netz viele blaue Herzen zu. Allein auf TikTok hat der Mann mit dem schnittig anrasierten Haupthaar fast 600.000 Follower. Was auch auffällt, wie enorm laut es in diesem Parlament zugeht, vor allem wenn Frauen ans Rednerpult treten.
Ich stehe dort vorne und es wird immer lauter, immer lauter.
Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende der Linkspartei.
Hat so ein bisschen auch so ein Gorilla-Gehabe, ne? Und es ist auch nicht spontan, sondern es ist eine bewusste Strategie übrigens auch der Einschüchterung.
Was ihr auffällt?
In jeder Haushaltsberatung versuchen sie sämtliche Mittel zu streichen, die für Frauenförderung, Frauenberatung, Frauenschutzhäuser ausgegeben wird. Das ist nicht nur unanständig und zeigt, dass sie keine Kinderstube haben, sondern das ist ganz klar Strategie. Frauen werden niedergeschrien.
Also ich hatte da gar keine Furcht davor, dort zu stehen im Plenum und zu reden.
Susanne Ziebora-Seidlitz, Landtagsabgeordnete und Co-Landesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
Was ich unterschätzt habe, ist, wie anstrengend, auch körperlich anstrengend, das ist, gegen diese geballte Masse anzureden. Und das fühlt sich dann körperlich tatsächlich an, wie im Sturm stehen. Also ich habe wirklich Muskelkater nach solchen Plenartagen.
Ja, so eine Haut-drauf-Männlichkeit, so nach dem Motto, man muss einfach Krach machen und laut sein und dazwischen pöbeln. Dann ist die Frau da vorne schon mal ein bisschen erschrocken oder irritiert und kommt aus dem Konzept.
Juliane Klemann, Abgeordnete und Co-Vorsitzende der SPD Sachsen-Anhalt.
Als ich angefangen habe 2021, hat das schon ein bisschen funktioniert. Mittlerweile denke ich mir, Jungs, atmet mal in den Bauch rein, entspannt euch.
In ihren Augen brüllen sie gegen die eigenen Komplexe und Verwirrungen an.
Es gibt offensichtlich wirklich eine ganze Menge Männer, die nicht mit sich selber im Reinen sind. Die haben keinen Kontakt zu ihren eigenen inneren Gefühlen. Und möglicherweise kommt das jetzt gerade mit Wucht zurück. Also es ist echt erschreckend. Erwachsene Männer brauchen das nicht. Aber wir haben es ja weltweit mit Männern zu tun. Die sind dummerweise mit dieser Form des Unerwachsenseins irgendwo Präsidenten und haben die Möglichkeit, Kriege zu führen oder andere blöde Sachen zu machen mit ihrer eigenen Bevölkerung.
Das Schlimmste für sie, sagt die grüne Ziebora Seidlitz, dieser Sound, die laute Breitbeinigkeit, die Berufung auf das Volk, die Verachtung für Debatte und Kompromiss, klingt in ihren Ohren wie vor fast 100 Jahren.
Das ist haargenau das Gleiche, wie das schon mal passiert und hat den gleichen Erfolg. Und das finde ich tatsächlich das Schockierende.
Ich überlege. Kann ich überlegen? Überlegen.
Halt's Maul!
Ich finde die Jungen besser als Mädchen, weil die Jungen stärker und schneller sind.
Ja, ich bin gerne ein Junge. Ich mag nicht Mädchen, weil also die sind manchmal so zickig und so. Also nicht alle so.
Ich weiß ja nicht, wie es als Mädchen ist. Also kann ich die Frage nicht richtig beantworten, weil ich bin halt als Junge geboren. Und ich bin ein Junge, weil die Mädchen immer provozieren. Also Mädchen, die sind blöd halt, kann man sagen.
Alle?
Nicht alle, außer meine Mutter und Familie.
Am Bahnhof im Stadtteil Buckau ein Riesenplakat. Eine verlockend schimmernde Bierflasche auf grünem Grund. Text: Wahre Helden bleiben sich treu. Ich frage die Viertklässler am Kannenstieg nach ihren Helden.
Für mich ist Cristiano Ronaldo, Stani, Sue, noch iClimax.
Für mich ist iClimax und Stani.
Ich hab keinen. Mein Vater ist auch nicht gerade so toll.
Ein Fußballer und eine Handvoll YouTube-Stars.
Ich hab's geschafft, Mann, ich muss nie mehr U-Bahn fahren. Cruise vorbei im Lamborghini Huracan. Du trägst passende Schuhe zum Oberteil, ist auch schick. Währenddessen matchen meine Autos mit meinem Outfit.
Yeah. Dieser iCrimex hat an die 4 Millionen Follower. Maximilian Schuster, Jahrgang 1997, begann mit 11 Jahren, sich beim GTA-Spielen zu filmen. GTA oder GTA steht für Grand Theft Auto. Seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Videospielserien, weltweit hunderte Millionen Mal verkauft.
Jetzt gehe ich zu Mama und sag, du musst nicht mehr arbeiten, denn ihr Sohn ist täglich zu sehen auf der YouTube-Start.
iCrimex alias Schuster zählt heute zu den Königen des Influencer-Branding. Immer grinsend, mit Schmalztolle und getönter Brille, treibt der Content-Erzeuger die Selbstvermarktung in immer neue Höhen, beglückt seine junge Community täglich mit Lifestyle-Videos, Filmpartnerschaften, sogar mit Büchern und einer eigenen Limonade, die bei Edeka und Aldi zu haben ist. Die Botschaft: Das pralle Leben, Frauen, Autos, Schmuck und Kohle ohne Ende, es ist in Reichweite. Trau dich nur, klick einfach drauf.
Dafür gehe ich in Rente mit 30.
Hey und Leute, Crimex hier. Wir werden heute mal GTA 5 als Millionärskind spielen, Freunde. Oh,
es gibt ein Video, wo Schuster einen Millionärslümmel spielt, der sich für den Schulweg zwischen den vielen Luxuskarossen vor der Villa seiner Eltern nicht entscheiden kann und schließlich in den Hubschrauber steigt.
Das werden wir heute rausfinden. Lasst ein Like und ein Abo da, Freunde.
Vorher demütigt er noch seinen Butler, zwingt ihn, in voller Montur in den Pool zu steigen.
Wenn Sie hier mein Butler sind, machen Sie wirklich alles, was ich will?
Ja, Sir, natürlich.
Auch wenn ich sag, ich spring jetzt in den Pool rein. Leute, der macht einfach alles, was wir wollen. Ja, okay.
So angenehm, Sir.
Ja, du kannst aus dem Pool rauskommen.
Soll ich noch ertrinken?
Ja, meine ganze Familie sind toll und die kaufen alles für mich, was ich will.
Also Männer, die spielen irgendwas. Also bei Handy, die spielen das, weil Mädchen hassen das.
Das ist schon sehr krass, mit welchen Päckchen die Kinder schon zur Schule kommen. Wo die elterlichen Sorgen einfach mitschwingen. Oder die Familien, die keine Familien sind, getrennte Eltern, finanzielle Probleme. Ich habe das Gefühl, seit ein paar Jahren, als ob die wie so keine Wurzeln haben so richtig. Und das zum Teil unabhängig, ob sie jetzt aus Syrien zu uns gekommen sind, aus Afghanistan oder im Kannenstieg geboren wurden und schon immer dort waren.
Luise Pillinger, die Schulsozialarbeiterin, hat selbst zwei Söhne. Sie nennt sich eine Jungsmama. Sie sagt, bei Jungs gilt, erst bewegen, dann reden. Fast 300 Kinder gehen in die Grundschule Kannenstieg in Magdeburg. Der Migrantenanteil ist hoch. Wie viele Deutsche hast du noch in der Klasse? Fragt eine Lehrerin die andere auf dem Pausenhof. Sechse, ich auch. Mit den Mädchen setzt man sich an den Tisch und trinkt Tee, erzählt Frau Pillinger. Bei den Jungs muss man erst einmal ein Ventil öffnen.
Ich denke, dass sie zu wenig Orte haben, wo sie hingehen können, um genau das rauszulassen. Miteinander, ohne dass sie dann eins auf den Deckel kriegen oder dass sie sich sofort verletzen oder dass sie kippen in den Frust und dann vielleicht auch aus Wut nicht wissen, ja, wohin mit ihrer Kraft. Wo Führung ist für ihre Kraft. Und sie dann so sein dürfen, wie sie halt gerade sind, was gerade raus muss. Und das auch auf Freiwilligkeit beruht. Keiner muss, aber jeder darf und kann. Und jeder lernt auch, seine Grenzen dann aufzuzeigen. Oder halt auch, was passiert, wenn ich die Grenze nicht zeige.
Hallo. Als ich bei der AfD anfragte, mit wem ich wohl über das Thema Männlichkeit sprechen könnte, wurde mir Hans-Thomas Tillschneider zugeteilt, Vizechef von Landtagsfraktion und Landespartei. So, ich mach den mal zu, ja? Ein belesener Herr, habilitierter Islamwissenschaftler. Er empfängt in seinem Büro.
Männlich ist Kampf, männlich ist Vorangehen, etwas Wagen.
Der Mann geht gleich in die Vollen.
Der Idealtyp des männlichen Politikers ist für mich Donald Trump, weil er sich nicht angepasst hat, nicht zu sehr kalkuliert hat, weil er gehandelt und männlich entschieden hat. Kein Duckmäuser.
Das Vorbild begeistert ihn.
An dem weiß ich, was ich an ihm habe. Und das ist männlich.
Till Schneider steht auf, um das Fenster zu schließen.
Was dagegen nicht männlich ist, das Zögern und Zaudern, die Feigheit.
Nochmal in Ruhe. Was erscheint ihm unmännlich?
Ja, zögern, zaudern, weich sein, nachgeben. Das würde ich als unmännliche Eigenschaften verstehen.
Sind Sie sehr männlich?
Naja, ich strebe danach. Niemand will weibische Männer und niemand will Mannweiber. Eine Frau, die so einen knallhart durchgeformten Körper hat und sich an Bodybuilding-Wettbewerben beteiligt, das ist auch unweiblich. Ja.
Man staunt immer wieder, wie uralt diese neue Rechte ist. Immer noch mit Carl Schmitt unterwegs, mit Oswald Spengler, Möller van den Broek, Mohler und Co., die üblichen Verdächtigen der konservativen Revolution. Immer noch Begriffe aufgießend wie alte Teebeutel, Nation, Stolz, Stärke. Auf der ewig schmerzhaften Suche nach einem Leben aus dem, was immer gilt.
Ein weiteres Beispiel wäre für mich Ernst Jünger.
Hat Till Schneider in der 11. Klasse gelesen, Stahlgewitter, dann fast alles von ihm. Pure Männlichkeit, nationalheroisch aufgeladen, tapfer, opferbereit. Jünger, der ewige Soldat, in Reih und Glied mit Blutsbrüdern.
Der ist auch so ein Ideal eines männlichen Lebens. Er hat im Ersten Weltkrieg den Tod gesucht. Er hat sich für alle Himmelfahrtskommandos gemeldet, wurde mehrfach verwundet, ein Lungendurchschuss, ist dann aber über 100 geworden.
Das ist auch medizinisch interessant.
Also so ein Lungendurchschuss schadet nicht. So ein großer Blutverlust im jungen Alter soll auch das Leben verlängern. Er verkörpert ein Ideal, Ernst Jünger verkörpert ein Ideal. Gender, Feminismus, also ich hatte schon eine Abneigung, so eine wirklich bis ins Körperliche hinein eine Abneigung gegen diesen Kram.
Dahinter lugt wohl diese Sehnsucht nach Sicherheit, festem Grund, nach Eindeutigkeit. Was macht denn die AfD für junge Männer so attraktiv?
Innerhalb der herrschenden Ideologie ist nun mal der weiße Mann das am meisten geknechtete Wesen, wenn man so will. Und wir verheißen da Befreiung.
Mann und Weib sollen es sein. Alleinerziehende dagegen, Homosexuelle und andere, wie er sagt, seltsame Lebensgemeinschaften, missbilligt Till Schneider scharf.
Das führt in den Untergang.
Für Till Schneider ist die Moderne der Aggressor.
Das ist tatsächlich Ziel der Politik, Identität zu zerstören. Die nationale Identität, die geschlechtliche Identität. Das ist das eigentlich Menschenfeindliche. Denn der Mensch braucht Identitäten, er lebt in Identitäten, er lebt gut, wenn die Identitäten intakt sind. Es ist sozusagen ein destruktiver Auflösungsversuch. Es ist letztlich eine Auseinandersetzung mit dem Nihilismus.
Nun bricht das ganze Stahlgewitter aus ihm heraus. Der Zorn auf all diese Zweifler, die Feministinnen, die unmännlichen Männer, die Gender-Ideologen, die versuchten, den Mann zu entmannen, das Männliche zu tilgen.
Ja. Oder wegzuwischen. Aufzulösen. Aufzulösen. Und man will den Menschen letztlich von seinem Geschlecht befreien.
Was ist für dich männlich, Max?
Oh, ich weiß es nicht.
Na, Männlichkeit ist für mich, also irgendwann kommt ja Bartwuchs, alles. Kommt irgendwann, dass man Mädchen mag. Und dann, ja, geht's halt los. Mit dem richtigen Leben. Schule vorbei, arbeiten, wird man später bemerken.
Im Kinder- und Jugendhaus Lichtblick. Nadine, die Chefin, hat gerade Essen aus dem Ofen geholt. Auf einer Couchgarnitur lümmeln Lucio und Max. So nennen wir die beiden hier. Lucio, 13, Lieblingsfächer Mathe und Sport, möchte wohl Rettungssanitäter werden, wie sein Vater. Max, 14, Lieblingsfächer Englisch und Sport, sieht sich eher als Polizisten.
Ja, ich stelle mir das gar nicht mal so leicht vor.
Boah. Er blickt mit gemischten Gefühlen aufs Erwachsenendasein.
Na, man hat vielleicht ein bisschen Stress, so vielleicht mit gewissen Sachen wie Steuern oder irgendwelchen Bezahlungssachen. Davor hat man schon ein bisschen so Respekt.
Miete und alles. Lucio will als Erwachsener auf jeden Fall öfter nach Malle.
Ich bin ja mit meinem Papa immer da und mit Mama bin ich Türkei.
Die Eltern sind getrennt, seit er 5 ist. Das sei okay, meint er.
Man verkraftet es. Ist ja nicht zu ändern.
Mein Vater ist gestorben leider in 2019 bei einem Unfall. Und seit einem Jahr ist meine Mama jetzt mit einer Frau zusammen.
Sie seien glücklich, glaubt Max. Als sein Vater starb, war er 8.
Ja, auf einmal weg. Ich habe es auch erst rausgefunden, als auf einmal jemand vor der Tür stand mit dem Portemonnaie und der Brille meines Vaters und gesagt hat, mein Vater ist jetzt leider verstorben. Da ging es mir schon sehr schlecht. Also ich habe ja auch ein paar Probleme in der Schule mit ein paar Klassenkameraden. Wir sind Freunde, aber wir können uns halt manchmal nicht so richtig leiden und dann streiten wir uns halt und ich werde halt schnell mal so aggressiv, weil ich habe auch ADHS. Also mittlerweile kann ich es ein bisschen, ich sage jetzt mal, kontrollieren.
Handy und PlayStation, sagen beide, hätten sie im Griff. Max spielt Call of Duty und Ark, aber nicht exzessiv, sagt er, so 3 Stunden täglich.
Also für meine Eltern geht's auf jeden Fall klar.
Ja, es kommt auch nur auf die Noten, wie Schule läuft, wie ich mich benehme.
Lucio geht jetzt mehr raus, spielt Fußball im Verein. Beide unterscheiden streng zwischen echten und falschen Freunden.
Na, es gibt halt die Freunde, die ich bloß ausnutzen. Kenne ich auch welche.
Der Typ Abzocker etwa, der einen dauernd anpumpt.
Und dann irgendwann blockiert er dich, wenn er genug ausgesaugt hat. Und dann ist er weg. Lässt sich nie wieder blicken. Dann gibt's die sehr guten Freunde.
Lucios bester Freund ist ein Nachbarsjunge, den kennt er schon immer.
Seit 13 Jahren bin ich sehr stolz drauf. Wir machen alles zusammen, wir saßen zusammen auf dem Top, alles. Das finde ich sehr toll, dass es so Freundschaften noch gibt. Wenn man sich gut versteht, man fühlt sich gut, man merkt, man ist nicht nutzlos. Man fühlt sich halt gut, wenn man was zusammen macht.
Wenn ich mich mal traurig fühle oder so, wenn ich mich mal richtig schlecht fühle, kommen meine Freunde auch zu mir und machen halt Sachen mit mir, die mich wieder, naja, trösten, so gesagt, so besser fühlen lassen. Sie gehen auch manchmal einfach so sinnlos einfach durch die Gegend und ja, wir machen ein paar Klingelstreiche so.
Und Mädchen?
Sie sind in Sichtweite.
Bei mir auch.
Wie nah?
Ich kann es nicht so einschätzen. Naja, ich werde wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit brauchen, bis ich eine richtige Freundin bekomme. Die letzte, die ich hatte, war ich, glaube ich, auch nur 2 Wochen zusammen, weil, naja, die war so ein bisschen, also sie sah wirklich aus wie so ein Engel, aber sie war halt so ein bisschen so mehr Teufel so.
Lucio nickt, kennt er. Wie lange ging deine erste Beziehung? Er zückt das Smartphone.
Lass nämlich kurz nachgucken. 6 Monate, 24 Tagen, 4 Minuten und 35 Sekunden. Da gibt's Apps für.
David Begrich von Miteinander sagt, die Zeiten sind rau und die Jungs von damals
sind die Eltern von heute, die ich in den Elternabenden habe und die natürlich ihre T-Shirts ausgezogen haben, die aber ja ihre Gesinnung nicht zwingend gewechselt haben. Also ich merke sehr deutlich in den Elterngesprächen, dass es da so etwas gibt wie die Weitergabe von, jetzt sage ich ruhig mal, Empathielosigkeit. Ja? Also zu sagen, wenn du in dieser Welt überleben willst, mein Sohn, dann musst du dich durchsetzen. Und zwar vielleicht auch auf die harte Tour.
Der Magdeburger Weihnachtsmarkt 2025 bietet die üblichen Motive und die üblichen Süßwaren. Tonnenweise Wurst und alle denkbaren Glühweinvarianten. Im Karussell drehen sich Mickey Maus und der Weihnachtsmann, die Feuerwehr und die Polizei, die auch rundum neben einer Unzahl schwerer Betonsperren postiert ist, rot und grün angemalt. Sie sehen aus wie übergroße Legosteine.
Ja, 3 Schuss hatte ich gestern schon, das hat schon gereicht irgendwann. Aber der labert schon nüchtern dummes Zeug.
Eine Gruppe Azubis lässt es krachen.
Wir arbeiten alle auf dem Bau.
Wir erörtern kurz die Geschlechterfrage.
Tagesrechte Männer, was ist das für eine Frage? Er fragt, ob es doch echte Männer gibt.
Echte Männer
gibt
es immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es werden weniger mit der Zeit.
Ja, da sage ich nichts gegen, aber gibt es auf jeden Fall noch.
Beim Weihnachtsmarkt 2024, am 20. Dezember, hatte sich der damals 50-jährige Taleb al-Abdulmosen mit einer Gewalttat in die Geschichte der Stadt eingeschrieben. Er bahnte sich mit einem 340 PS starken Mietwagen der Marke BMW einen Weg zwischen einer Fußgängerampel und einer Betonsperre auf diesen Markt und raste im Zickzack zwischen den Buden umher. 1 Minute und 4 Sekunden lang. Für Magdeburg ein Schock. Viele zeigen Trauer, entzünden Kerzen. Einige entfesseln den Zorn. Die AfD organisiert einen Trauermarsch im Zentrum der Stadt. Anfang November 2025 begann in Magdeburg das Verfahren gegen diesen Taleb al-Abdul Mohsen. Der Vorwurf: Mord in 6 und versuchter Mord in 338 Fällen. Eigens für den Prozess ist ein neuer Zweckbau errichtet worden auf einem großen Areal am Jerichower Platz. Am 8. Verhandlungstag schildert ein Rechtsmediziner die Obduktion von 3 Todesopfern, alles Frauen. Der zähe Strom der Fachbegriffe, all die Unterblutungen, Schürfungen, Einflussstauungen, Brüche und Zertrümmerungen machen die Brutalität der Amokfahrt körperlich spürbar.
Gruselig. Weiß ich nicht schon, wie er aussieht und wie er spricht.
Also es nimmt einen schon sehr mit. Sein Auftreten generell ist einfach nur eklig.
Ich finde, er sieht sehr verwahrlost aus, sehr ungepflegt, abgemagert. Es ist schon sehr skurril.
Dieser Taleb al-Abdul Mohsen gibt Rätsel auf. Ein Mediziner, geboren 1974 in Saudi-Arabien. Er machte in verschiedenen deutschen Städten seit 2006 eine Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie. Auf X trat er als radikaler Islamkritiker auf, teilte rechtsradikale und verschwörungstheoretische Posts, polemisierte gegen offene Grenzen. Er soll sogar versucht haben, zusammen mit der AfD eine Akademie zur Abwendung des Islam zu gründen. Ein männlicher Araber auf AfD-Linie, das ist schwierig für alle. Alles Gute laufen. Vor dem Gerichtsgebäude ein junger Bursche im schwarzen Arbeitsanzug.
Das war scheiße. Das Gerichtsgebäude, also unsere Steuergelder alle. Und dann der Attentäter, der stellt sich nicht dazu. Ja.
Was wäre die Alternative?
Ja, einfach abschieben. Abschieben ist besser, bezahlen wir keine Steuer mehr. Und dann kriegt er die Todesstrafe. Der soll sich einfach verpissen. Ich war schon 3 Mal drin.
Das ist ihm wichtig.
Das ist kein Anhänger von der AfD.
Sind Sie denn Anhänger der AfD?
Ich will der AfD, na klar. Na, weil das muss was verändern jetzt hier in Deutschland.
Also männlich ist für mich, dass wir mutig sind und die Mädchen, also die sind auch mutig, aber die haben manchmal so Angst, wenn ich meine Schwester sage, spring mal ins Becken, die so, nein, ich habe Angst und so und so. Dann sage ich, versuch auch und dann schubse ich sie einfach rein, und dann macht sie das immer.
Magdeburg ist Sportstadt. Schwimmen, Handball, Fußball und mehr. Die Handballer vom SCM spielten schon in der DDR auf Meisterniveau. Heute sind sie ein internationales Spitzenteam. Direkt gegenüber vom Handball liegt das Fußballstadion des 1. FC Magdeburg, der auch schon DDR-Geschichte schrieb.
Liebe Sportfreunde, liebe Magdeburger, unser Fußballsport erlebte gestern einen großen Triumph.
1974 gewann der Club den Europapokal der Pokalsieger, bis heute identitätsstiftend.
In einem großartigen Spiel den AC Mailand in Rotterdam mit 2-0 bezwungen.
Ja, auf jeden Fall stolz. Ja, stolz, ja.
Jonas steht bei Heimspielen des 1. FC Magdeburg im U-Block, die Blöcke 3 bis 5 auf der Nordtribüne.
Wenn wir gewinnen, dann ist natürlich super, dann ist die Stimme nach dem Stadion auch weg. Dann gehen wir meistens noch in die Stadt, holen uns noch ein Bierchen und dann gehen wir alle nach Hause und sind glücklich. Wenn nicht, ist der ganze Tag scheiße.
Die Fans im U-Block bilden eine trotzig blau-weiße Wand. An den Eingängen prangen Wandgemälde mit Slogans wie Fanatismus und Herrscheranhalts.
Das ist auf jeden Fall schon echt cool. Wenn man neben Leute steht, die man gar nicht kennt und ein Tor fällt, dann fällt man denen in die Arme. Die Liebe zum Verein ist für mich eigentlich wie Vaterlandsliebe. Wenn man sagt, wir sind Deutsche, sage ich auch, ich bin Magdeburger, ich stehe für meine Stadt, für meinen Verein.
Hallo, 1-2, ich bin der Ricardo, 45 Jahre, gebürtig aus Magdeburg. Lange Zeit Stammgast hier im Jugendclub.
Von Mitte der 90er bis etwa 2010. Ich treffe Jonas und seinen Vater im katholischen Kinder- und Jugendzentrum Don Bosco im Milchweg.
Ja, ich bin der Sohn. Ich heiße Jonas, ich bin 17 Jahre alt,
komme aus auf Magdeburg. Ja.
Die Wende, behauptet Ricardo, war für ihn kein tiefer Einschnitt.
Deswegen einfach weiter. Die Läden sind bunter geworden. Mehr habe ich ehrlich gesagt nicht realisiert. Ich war ein Schulkind, ich war 10 Jahre alt. Für mich hat sich nichts verändert. Irgendwann, ein paar Jahre später, sind die Eltern arbeitslos geworden, weil das zugemacht hat, das zugemacht hat. Das hat man natürlich wahrgenommen, aber an unserem Leben hat sich ja grundsätzlich nichts verändert. Es ist halt ein bisschen bunter geworden. War nicht mehr ganz so trist wie davor.
Ricardo wirkt freundlich, jovial, ein Kumpeltyp, ziemlich direkt. Motto, alles halb so wild, ist halt so, muss man durch, wird schon. Der Vater, erzählt er, hatte eh gesundheitliche Probleme und fand keinen neuen Einstieg.
Ja, er hat seine Arbeit dann halt verloren. Ja. Die Firma hat zugemacht, MAW hat er gearbeitet. Magdeburger Anlagen, da war zuerst dran. Da war er als Schweißer tätig und ja, irgendwann halt aufgekauft, Maschinen rausgeholt, Werk geschlossen. Dasselbe war dann bei meiner Mama, die hat im Florapark, wo jetzt der Florapark steht, ja, weiß nicht, ob Sie das kennen, da war mal früher eine riesengroße Gärtnerei. Und da war Mama tätig und mein Onkel tätig und da ging es dann natürlich auch dann irgendwann zur Neige.
Die Mutter wurde Friedhofsgärtnerin. Die Stimmung zu Hause war wohl nicht die beste.
Ja, aber jetzt auch nicht so schlecht. Also.
Kein Gefühl von Niedergang?
Nee, um Gottes Willen, das Gefühl wurde zu Hause nicht verbreitet. Und man konnte den Kindern da nicht sowas vornehmen. Wir sind jetzt zu der Zeit anders groß geworden. Bei uns gab es keinen Ernährer. Bei uns haben immer alle gearbeitet. Die Kinder waren immer untergebracht, den ganzen Tag. Ob es in der Schule, Hort, Kita, Krippe war. Das war schon immer bei uns ein Level. Gleichberechtigte Ehepartner. Ja, so habe ich es gelernt.
Jonas wirkt stiller, sehr beherrscht. Fühlst du dich wohl als Mann?
Ja, 100%. Ich weiß nicht, was ich im Leben anfangen würde, wenn ich jetzt eine Frau wäre. Also könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, jetzt, wenn ich jetzt eine Frau wäre, was ich dann machen würde den ganzen Tag über. Was meine Interessen wären oder sowas. Also.
Ich habe auch jahrelang lange Haare gehabt. Also ist alles gut. Aber ja, es verweichlicht ein wenig. Also ein bisschen sollte man schon auch noch Mann bleiben, finde ich.
Jonas sieht die Krux eher bei den Feministinnen.
Wenn es nach denen gehen würde, dann, keine Ahnung, würden es keine Männer mehr geben.
Er macht gerade Abitur, überlegt zum Zoll zu gehen. Das sei stabil mit gutem Anfangsgehalt. Ricardo macht beruflich Bauleitung. Es gibt dieses Ostklischee, frage ich ihn vorsichtig, dass die Mädchen in den 90ern viel schneller waren, eher in den Westen gingen, studierten, die guten Jobs fanden und viele Jungs ein bisschen blöd zurückblieben. War das so?
Ja, weil die Mädels natürlich in diesem Alter und mit 18 natürlich auch weit vom Kopf her weiter sind und ehrgeiziger meiner Meinung nach sind. So war es bei uns damals schon. Also nach der 10. Klasse hatten die einen Plan, den sie auch, ja, ich sag mal, wie ein 5-Jahres-Plan und da war eben sowas wie Wegziehen wahrscheinlich dann auch schon inbegriffen. Und ja, die Jungs sind hier geblieben irgendwo. Die haben halt auch, ich sag mal, den einfachen Handwerksjob auch hier rund um Dom bekommen. Und die Mädels, die dann studiert haben, die hat es halt dann vielleicht ein bisschen weiter weggetragen. Das haben wir schon beobachtet.
Der Sohn nickt.
Ja, also man merkt auf jeden Fall schon, als ich in die 5. Klasse gekommen bin, dass da auf jeden Fall die ersten Mädchen schon da in die Pubertät gekommen sind. Und bei mir selber war schon relativ spät, ich würde sagen, Ende 8., Anfang 9. Klasse erst.
Ich hatte keinen wirklichen Traumjob. Ich wollte Geld verdienen und wollte meine eigene Wohnung haben. Also.
So kam er zum Straßenbau, dann zum Hochbau. Ist er zufrieden?
So wie es gekommen ist? Ja, es hätte vielleicht das eine oder andere besser laufen können, aber rückwirkend betrachtet bereue ich nichts im Leben. Wir sind meine Frau, 2 Jungs, also 17, 10. Finja, der Hund, Häuschen, Garage dran, Auto vor, Solar auf dem Dach. Klar, hätte es besser werden können, aber ich bin zufrieden. Klar kann man reich, reich wäre vielleicht auch cool, aber man weiß es nicht.
Wir trinken Kaffee. Die Atmosphäre ist freundlich. Bis ich auf das Comeback des harten Mannes zu sprechen komme, auf Maskulinisten und Trumpisten und das Wort Neandertaler benutze. Ricardo spannt sich ein wenig.
Ich sag mal, in manchen Situationen brauchst du vielleicht noch mal eine starke Hand und einen kleinen Neandertaler, der irgendwann mal mit der Hand auf den Tisch haut und sagt, jetzt wird's so gemacht. Das fehlt mir ja in dem Land zurzeit auch ein bisschen. Wir haben zwar Männer an der Macht, aber haut keiner auf den Tisch. Die zeigen bloß immer mit den Fingern auf diese Neandertaler Männer und sagen, das ist schlecht und das wollen wir nicht. Aber ich finde jetzt nicht wirklich sowas Negatives in den Typen. Die haben ja nichts getan, die sind demokratisch gewählt.
Bin ich genau seiner Meinung.
Jonas legt die Karten auf den Tisch.
Ich sag einfach mal, eine Partei wie die AfD macht es für mich sehr gut. Die anderen Parteien haben das Land an der Wand gefahren. 2015 Angela Merkel, wir schaffen das. Haben wir auch nicht geschafft. Und
Die AfD war noch nie an der Macht. Haben gute Punkte für mich. Warum sollte man das nicht ausprobieren?
Naja, ich habe mir gedacht, gute Jungenarbeit ist im Grunde auch Mädchenarbeit. Weil wenn du den Jungs hilfst, mit Frauen gut umzugehen, ja, dann unterstützt du die Frauen ja auch auf eine gewisse Weise.
Schwester Lydia, die Chefin hier im Don Bosco Club, hat die ganze Zeit still zugehört.
Ich bin katholische Ordensfrau.
Sie stammt aus Köln. Schwester Lydia ist eine Institution in Magdeburg mit einer klaren Sprache. Die Jugendlichen meinen, sie könne gar kein Nonnisch mehr. Auch sie sagt, bei Jungs zählen Taten.
Du kommst bei Jungs gut durch, wenn du irgendetwas kannst. Wenn du die belaberst und irgendwas von denen willst, dann wirst du nicht ernst genommen.
Du musst sie beeindrucken, sagt die Schwester, zum Beispiel beim Tischtennis.
Wenn die gekommen sind und haben mich gesehen als Schwester, dann habe ich mitgekriegt. Ich guck dir die mal an, die machen wir jetzt platt. Na ja, okay, komm mal her. Das macht mich mal platt. Dann habe ich 5-mal gezeigt, wie ich sie platt mache und dann war die Sache klar. Und auch da ist es wieder gut, wenn ich die Stärkere erstmal bin. Weil dann haben sie gleich gemeinsam einen Feind, mich. Ja, guck mal, wie die spielt. Ja, da ist ja schon Kontakt da.
Was ihr auffällt, Jungs brechen eher aus, Mädchen verkriechen sich eher in sich selbst. Ihre Interpretation, bei beiden ist es eine Flucht ins Klischee.
Die einen gehen eben dann ins Schminken zurück oder in eine bestimmte angeblich weibliche Haltung, weil es eine Sicherheit gibt. Und bei den Jungs ist es ähnlich. In der Gruppe fühle ich mich wohl. Wenn ich einen Lauten mache, dann kriege ich Anerkennung. Wenn sie auf den Tisch hauen oder wenn sie im Stadion im Rudel sind oder was weiß ich, dann gibt das eine gewisse Sicherheit und dann kann man manches machen, was man vielleicht alleine nicht machen würde.
Ein Kampfsportstudio im Stadtteil Sudenburg. Ein intensiver Duft von Männerschweiß. Halbwüchsige verausgaben sich an Boxsäcken, kämpfen paarweise auf dem weichen Mattenboden. MMA-Training, Mixed Martial Arts.
Mein Lieblingskick ist rechter High-Kick.
Ja. Ja. Meine Waffe ist der linke High-Kick.
Deine Waffe ist der linke High-Kick.
Meine Waffe ist das rechte Knie von mir.
Der Reiz für die Jungs hier, das sei wohl das echte, meint Maximilian, 24, verantwortlich für den Nachwuchs.
Also da mache ich mir viel Gedanken drüber, was Leute dazu bewegt, sich gegenseitig zu hauen und zu treten und weh zu tun und zu hebeln und zu würgen. Mir wurde auch schon gesagt, ich mache diesen Sport, um mich zu spüren.
Hey Jungs, 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 alle die jetzt anwesend sind. Ja, aufrollen.
Mein Name ist Max Lindner, ich leite die Fachstelle Täterarbeit häusliche Gewalt pro Mann in Sachsen-Anhalt. Unser Schwerpunktthema ist die Arbeit mit Männern, die häusliche Gewalt ausgeübt haben.
Täterarbeit nennt sich das. Max Lindner sitzt in einem aufgeräumten Büro ganz oben im Haus der Gewerkschaften, Otto von Guericke Straße.
Die Männer kommen sowohl mit Auflagen vom Gericht oder von der Staatsanwaltschaft zu uns, oder sie kommen freiwillig, wobei man Freiwilligkeit noch so ein bisschen definieren muss. Die allermeisten kommen vermittelt über andere Beratungsstellen, über die Aufforderung ihrer Partnerin, such dir Hilfe oder ich bin weg.
Das Programm geht über 25 Sitzungen à 2 Stunden und es werde oft ziemlich intim. Ein Grundproblem sei, dass es Männern viel schwerer falle, mit Krisen und Umbrüchen umzugehen.
Dass Männer da viel extremer reagieren, auch was zum Beispiel Konsum von irgendwie Drogen, Alkohol angeht. Das zeigt sich oft, wenn es um die Frage geht, wie die Männer ihre Eltern erlebt haben, insbesondere ihren Vater. Diese Zeit des Umbruchs hat ja auch viel damit zu tun, dass es existenzielle Sorgen gab und das Erleben von Vätern, wie sie mit diesen Umbrüchen auch überfordert sind und das aber nicht irgendwie kanalisieren konnten, nicht verarbeiten konnten und auch nicht thematisieren konnten.
Und die männliche Reaktion sei oft, sich einen schlichten Reim auf die Wirklichkeit zu machen und dann burschikos darin zu verharren. Dahinter stehe, meine Worte, eine Art emotionaler Analphabetismus.
Wenn wir die Männer fragen, was kennen sie denn für Gefühle, dann kommt, na gut und schlecht. Dann fragt man nochmal nach und dann kommt so ganz verschämt noch ein Verliebt hinterher. Aber differenzierter ist die Gefühlswelt und auch das Vokabular für die eigene Gefühlswelt und das Verstehen der eigenen Gefühlswelt nicht. Und das üben wir tatsächlich wie Vokabeln.
Die Vorschule des Fühlens.
Wir gucken, was gibt es denn da überhaupt für andere Gefühle? Wie fühlt sich das an oder woran merke ich, dass ich dieses Gefühl habe? Und was möchte mir dieses Gefühl sagen? Das ist der Kern der Geschichte.
Es geht dann auch darum, Gefühle von sich und anderen besser zu erkennen, seine Mitmenschen wahrzunehmen.
Mimik kennenlernen. Wir machen tatsächlich, wie sieht das aus, wenn ich mich freue? Woran merke ich das? Ja? Und natürlich auch mit der Idee so ein bisschen, woran merke ich das denn vielleicht auch bei anderen? So, ja? Was löse ich denn mit meinem Verhalten auch aus? Wie geht es meinem Gegenüber? Muss ich da vielleicht mal drauf eingehen?
Da sitzen dann 8 Männer in der Gruppe mit fester Sitzordnung. Sie lernen, miteinander zu sprechen und sich zu öffnen. Sie bekommen auch Hausaufgaben, Dinge ausprobieren, mit ihren Partnerinnen sprechen. Das zu lernen sei oft auch hart für sie, sagt Lindner. Ihre Schuld wird Thema, ihre Scham kommt hervor. Der Schaden, den sie angerichtet haben, wird offenbar. Die Erfolgsquote, das zeigen Studien, ist hoch. Denn viele wollen weiterkommen, wollen lernen, sich zu öffnen. Selbst Typen, die, Lindners Worte, immer die Welt allein auf ihren Schultern tragen wollen. Er freut sich immer.
Wenn Männer sich nach 2 Jahren wieder melden und sagen, ich war doch mal bei Ihnen, ich merke, und das sind auch die richtigen Kracher so, die stereotyp männlich sind, Holzfäller, wie sie im Buche stehen, ohne der Berufsgruppe dazu nahe treten zu wollen, so, die immer nur quasi ihre Beziehungen mit der Axt führen, so, die dann kommen und sich melden und sagen, ich habe ein Problem, können wir nochmal reden?
Ich habe das auch als Kind schon dolle mitbekommen. Mein Vater ist halt so Mann. Auch so ein bisschen Klischee-Mann. Wenn ich damals als Kind hingefallen bin oder geheult habe und wenn meine Mutter das gesehen hat, war sie natürlich richtig Mutter. So, oh, alles gut, alles gut. Mein Vater zum Beispiel hat mich hochgezogen, hat gesagt, Mensch, heul nicht. Bist ein Junge.
Paul, 19, Koch im 3. Lehrjahr, meint, war nicht ganz einfach.
Weil du immer dich in ein perfektes Licht rücken wolltest oder immer perfekt sein wolltest, was eigentlich nicht existiert, dieses Perfekt.
Dass man sich selber einfach fragt, bin ich quasi das perfekte Ebenbild eines Mannes? Reiche ich für zum Beispiel eine Frau? Reiche ich allgemein als Mensch vielleicht und als Mann? Also werde ich meiner Rolle gerecht?
Sein Freund Jonas klingt sich ein, noch ein Jonas. Dieser hier ist 19, Erzieher in Ausbildung. Sehr artikuliert, reflektiert, kontrolliert.
Meine Eltern zum Beispiel haben sich relativ früh geschieden und ich wurde quasi von Mutti großgezogen. Und sie hat mir aber auch nie diesen Druck gegeben, dass ich irgendwie so sein müsste wie jemand, um meiner Rolle gerecht zu werden.
Und ich kriege auch mit, wie Social Media mich als junger Jugendlicher schon sehr indoktriniert hat. In Richtung Männlichkeit, aber damals auch schon ein bisschen extremer politisiert.
Paul und Jonas sitzen im Kinder- und Jugendhaus Rothenseer Treff, zusammen mit Martin, den wir schon kennengelernt haben, dem Lehramtsstudenten Mathe und Ethik, und Kai, dem Kfz-Mechaniker. Kai hatte letztes Jahr einen schweren Autounfall, will nun anders leben.
Weil ich überlebt habe und mir jetzt denke, kann nur besser werden und ja, scheiß auf die anderen quasi. Ja.
Jonas, Paul und Kai bezeichnen sich als rechtskonservativ. Sie wählen AfD. Martin ist der Einzige in der Runde, der eine rechte Machtergreifung fürchtet. Überall so viel Enttäuschung und Wut, sagt er.
Also, ich mag viele Personen hier auch sehr gerne, aber es macht mir auch sehr viel Sorge, wie das zurückkommt. Also, die ganze AfD-Geschichte.
Hi, ich bin der Fabian und ich spiele halt Magic, das Kartenspiel.
Bei Blue and White Wolves Games, einem großen Spieleladen im Zentrum von Magdeburg, ist freitags Spieleabend. Ohne Computer.
Ich spiele seit Kindertagen, es hat nie so wirklich aufgehört. Und was ich dran mag, ist halt einfach, dass es so komplex wie möglich geht. Also es ist super leicht einzusteigen, aber dann das maximale Potenzial auszureizen, ist halt sehr angenehm.
Es gibt bei Magic über 17.000 Einzelkarten, berichtet Fabian. Im ersten Stock stehen lange Tischreihen, an denen junge Leute spielen, meist zu viert. Etwa 90% sind männlich.
Es ist halt auch ein sehr, nennen wir es mal männlich und ein bisschen stigmatisiertes Hobby. Es gibt einen Grund, warum zum Beispiel bei einigen Kartenspielen auf Turnieren die Regel eingeführt worden ist, dass Spieler nur geduscht kommen dürfen.
Hier riecht es okay. Ein bisschen nach Burger und Pizza.
Die Breach ist fein.
Fabians Vierergruppe mit Philipp, Max, Erik spielt eine kompetitive Commander-Runde. Schnell, ruhig, konzentriert. Die Männer, alle um die 30, wirken dabei entspannt, zufrieden. Sie haben eine gute Zeit miteinander. Fabian ist in Magdeburg, um seine Doktorarbeit am Leibniz-Institut zu schreiben. Alle vier mögen ihre Arbeit, wobei das Materielle nicht das Wichtigste sei, sagen sie. Prahlerei scheint ihnen fremd. Was ist für Sie männlich?
Es gibt nichts, was nur von Männern oder nur von Frauen genossen werden kann. Und im Endeffekt sollte man sich nicht davon definieren lassen, was als männlich bezeichnet wird, sondern das, was einem selber Spaß macht.
Wo wir uns einig drüber sind, ist, dass das alte Bild von Männlichkeit nicht mehr in das 21. Jahrhundert gehört. Und dass diese Form von Mut, Stärke, Verdiener sein und dieses Hustlertum totaler Quatsch ist.
Stereotypen sind halt einfach absoluter Quatsch.
Ihr habt es ganz gut zusammengefasst, würde ich sagen.
Ja.
Männer in Magdeburg. Stichproben zur maskulinen Lage. Von Tom Schimmick. Ton, Technik und Regie der Autor. Redaktion Wolfgang Schiller. Produktion Deutschlandfunk 2026.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.